So, herzlich willkommen zu Request for Commons, einer neuen Folge. Diesmal live vom 33C3. Es war jetzt gerade schon quasi eine kleine Zeitreise. Live vom 33C3. Und ich habe einen speziellen Gast hier, den man nicht
ganz
so häufig.
Speziell.
Ja, ganz speziell. Den man nicht so häufig im Podcast hört, aber man kann ihn hören. Es war Michael Steil. Hallo, Michael.
Hallo.
Ich habe dich mal gehört, noch lange bevor wir uns kennengelernt haben, in einem CAE von Tim, und zwar zum Thema?
Commodore 64.
Und das ist schon eine Weile her, ne?
Das war vor fast 8 Jahren. Ich hatte damals auf dem Kongress einen Vortrag gehalten zum C64 und dann hat er dann noch mich gefragt, ob wir noch ein Follow-up machen können.
Okay. Und wer?
Das ist auch mein einziger Podcast-Auftritt überhaupt, glaube ich.
Oh, das ist ja dann eine ganz, ganz, ganz große Ehre. Und es ist auch dieses Jahr wieder so, dass du einen, wir können ja direkt mal ein bisschen Werbung machen, dass du auch einen Vortrag wieder hältst dieses Jahr.
Ja, das ist jetzt von heute aus gesehen, von Aufnahmetag aus gesehen, in 2 Tagen. Das ist am 30.
Genau.
12.2016.
Um 16 Uhr in Saal. 16 Uhr in Saal. Eins, das wäre gut.
Ja.
16 Uhr in Saal. Zum Thema?
Game Boy. Es ist genau dasselbe, in demselben Stil, wie ich vor 8 Jahren das zum C64 gemacht habe. Ultimate Game Boy Talk. Da werde ich 60 Minuten drüber sprechen. Hoffentlich. Hoffentlich nicht 70. Momentan sind die Folien noch ein bisschen viel.
Über den Game Boy.
Alles, was man über den Game Boy wissen muss und kann.
Okay.
Also normalerweise mache ich 8-Bit-Kram, wie man so sieht.
So hobbymäßig.
So. Ja.
Das ist okay, aber wir reden jetzt heute nicht über 8-Bit-Kram, sondern das war auch dein Vorschlag, weil ich wäre von alleine nicht drauf gekommen, über diesen RFC zu reden. Das ist RFC 1951.
51?
1951. Es ist ein informational RFC, also es ist kein Standard, aber und ich wäre halt, wie gesagt, wirklich nie drauf gekommen, drüber zu reden. Es geht um
den Deflate-Algorithmus oder Datenkompression. Deflate, wie heißt er denn? Deflate Compressed Data Format Specification. Also der Algorithmus zum Codieren steht auch ein bisschen was drin, aber im Endeffekt ist man da relativ frei, denn es wird hauptsächlich das Datenformat beschrieben bei Codierung.
Okay, also um das mal deutlich zu machen, es geht um Komprimierung von Dateien.
Ja.
Ja, ZIP zum Beispiel.
Es ist genau der Algorithmus, der in ZIP-Dateien auch verwendet wird.
Okay. Wie kommst du da drauf, dich damit auseinandergesetzt zu haben und darüber mir was erzählen zu können?
Ah, Datenkomprimierung fand ich schon immer spannend. Also schon in den Anfängen meiner Computerkarriere habe ich da Software zerlegt zu MS-DOS-Zeiten, wo das noch relativ einfach ging, das Zeug zu disassemblieren. Da wollte ich mal wissen, wie das funktioniert. Wir hatten ja kein Internet und nichts, da musste man disassemblieren, kam ich nicht an Source Code, obwohl es den damals eigentlich auch schon gegeben hätte zu diesen Algorithmen. Aber damals konnte ich auch gar kein C, damals konnte ich nur Assembler. Da habe ich mal ein bisschen in den Unzipper, PK-Unzip, reingeschaut und so verstanden, ein bisschen verstanden, in welche Richtung das geht. Und da gibt es auch ein paar Bücher dann dazu, habe ich damals in der Schulbibliothek bestellen lassen.
Okay.
Da gibt es The Data Compression Book von Mark Nelson. Ein Buch aus den 90ern, ich glaube, da gab es nochmal eine zweite Auflage. Ist inzwischen eigentlich, man könnte sagen veraltet, also es wurde nie wieder geupdatet, aber darin stehen eigentlich alle Basisalgorithmen drin und da habe ich dann mein ganzes Wissen her.
Okay, das war aber dann, da warst du so im Teenager-Alter.
Ja, das war Teenager-Alter.
Das war Teenager-Alter. Der RFC ist von Mai 1996. Mai 1996 und ist also heute noch so in Verwendung, soweit du...
Ja, das Datenformat hat sich nicht geändert, kann sich auch nicht, weil die alten Dekompressoren weiterlaufen müssen. Also es gibt natürlich inzwischen bessere Komprimierungsalgorithmen, aber ZIP, der ZIP-Algorithmus oder der Deflate-Algorithmus, wie er intern eigentlich heißt, kann immer noch gut mithalten. Also man ist vielleicht um ein paar Prozent inzwischen jetzt besser oder wenn man ganz spezielle Daten hat oder natürlich, wenn man verlustbehaftet komprimieren will. Also man muss ja unterscheiden. Verlustlose Komprimierung, verlustbehaftete Programmierung.
Und hier geht es
um verlustlose Komprimierung. Das heißt, du wirfst irgendwas rein, ganz egal, irgendwelche Bytes kommen nachher hoffentlich kleinere raus. Dann machst du genau das... Das Gegenteilige wieder.
Okay.
Und dann sollte wieder das Ursprüngliche rauskommen, was ja bei Verlust behaftet, also MPEG, JPEG, MP3 und so weiter eben nicht der Fall ist.
Ja, ja. Ja, also ich habe ihn gelesen natürlich in Vorbereitung zur Sendung. Der ist auch gar nicht so lang. Ich glaube irgendwie 17 Seiten oder so, inklusive irgendwie hinten den typischen Informationen zum Autor und den References. Allerdings, ich bin nicht so wahnsinnig weit gekommen mit, ich konnte folgen. du meintest auch eben, es gäbe bessere Beschreibungen des Ganzen, was da vor sich geht.
Ja, wo ich es ein bisschen besser verstanden habe, ist die originale Spezifikation, die mit Pika Ansip vom Autor auch geschrieben wurde. Das ist die App Note, die damals ausgeliefert wurde mit dem ersten Kompressor und Dekompressor. Das war eigentlich recht nett, dass er das mit ausgeliefert hat. Aber dazu kommen wir noch, weil wir reden über die Geschichte von dem Ganzen. Also ich will das Ganze geschichtlich erklären, woher kommen die ganzen Algorithmen.
Schön,
ich will
das ist sehr schön.
Alles motivieren. Da wäre es ein bisschen besser zu verstehen.
Ja,
dann, aber ich erkläre es ja.
Ja, dann steigen wir doch gerne mal ein. Also du kannst jetzt da gerne einfach mal, weil ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll zu fragen. Also das ergibt sich dann wahrscheinlich daraus, wie du jetzt anfängst, in die Geschichte einzusteigen.
Ja, dann frage ich dich mal, Datenkompression. Wie würdest du Daten komprimieren? So ganz trivial. Fangen wir so, stell dir vor, frühe 50er Jahre. Man hat total triviale Computer, die haben nur ein paar hundert Byte Speicher oder vielleicht mal ein Kilobyte. Und dann hast du Daten auf Lochkarten. Und darauf sind irgendwelche Redundanzen drin. Du wirst es vielleicht ein bisschen enger.
Ey, wir versuchen, die Redundanzen rauszukriegen.
Ja.
Ja.
Also
das war jetzt schöner.
Weg mit den Redundanzen, sodass nur noch die Entropie übrig bleibt.
Mhm.
Wenn du, angenommen, wir sind am Telefon und ich diktiere irgendwelche Zahlen. Zahlen, die du in den Hex-Editor eintippen musst, um ein Programm zu patchen. Und dann sage ich, du musst die Zahlen eintippen. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 7.
Ja, ich würde versuchen, die Nullen kürzer zu schreiben.
Ja, wie würdest
schreiben.
Du das sagen?
Ja, ich würde wahrscheinlich 0 und mir spezielle Zeichen dahinter machen, wie viele Nullen das jetzt sein sollen.
Spezielle Zeichen? Nein, ich meine einfach nur in Sprache. Da würdest du sagen 1, 2, 3, 4, 8 mal die 0,
8 mal die 0,
genau. Mhm. Aber es, also insofern ist es, es muss halt eindeutig sein, dass du es auch wieder verstehst, dass du wieder genau dieselben Daten wieder rekonstruieren kannst daraus. Mhm. Und sowas wie 8 mal die 0, so in normaler Sprache, ja, das versteht man dann schon. Aber was ist, wenn es jetzt Text ist, ich will den Text diktieren und da sage ich, da steht jetzt dreimal die hintereinander. Woher weißt du, dass nicht in diesem Text der Text dreimal die hintereinander steht?
Ja, schwierig.
Ja, deswegen brauchst du irgendwie so ein Escape, dass du dann sagst, Stopp oder sowas. Und Stopp darf dann nicht im normalen Text vorkommen, sonst gilt es wieder nicht.
Mhm.
Aber dann kannst du wieder tricksen und sagen, wenn ich jetzt Stopp sage und dann sage ich, aber es ist ein echtes Stopp. Dann ist es wieder ein Stopp.
Okay.
Also das mit dem Escape ist ein bisschen ein Problem.
Ja.
Aber jetzt mal ganz konkret, Lauflängencodierung wäre so die allererste, allereinfachste Form der Codierung. Run Length Encoding, RLE. Mhm. Das gibt es schon wirklich seit den Anfängen. Ich habe da ein bisschen geforscht, ob man irgendwie zurückverfolgen kann, wo das herkommt oder wer das zum ersten Mal gemacht hat. Aber es ist auch relativ trivial. Also stell dir vor, du hast jetzt einfach Bytes. Also gehen wir mal direkt auf die digitale Ebene. Du hast lauter Bytes, 0 bis 255 darfst du dir, egal was das jetzt kodieren soll.
Mhm.
Und angenommen, es sind jetzt Grafikdaten. Also du hast, angenommen, es ist ein Graustufenbild. Mhm. Und du hast 100 mal 100 Pixel Graustufe. Und es ist nicht ein Foto, sondern es ist mehr so eine Grafik, so eine Zeichnung oder sowas. Und dann hast du da einfach unendlich viele Nullen drin, weil Null steht dann für schwarz oder für weiß oder sowas.
Mhm.
Dann kannst du jetzt bei der Kodierung nicht einfach sagen, und 8 mal die 0, weil in welcher Sprache drückst du das aus? Dann müsstest du sagen, irgendwie einen Code festlegen für, wenn jetzt der Code C5 vorkommt, dann heißt es, aufgemerkt, jetzt sind die nächsten Zeichen, die da kommen, also die C5 ist jetzt nicht wirklich ist nicht eine Farbe und die Zeichen, die dahinter kommen, bedeuten auch was komplett anderes. Das ist quasi so, das ist der Escape Code. Das heißt, ab jetzt denkst du in einem anderen Kontext. Also der Decoder muss das verstehen, dass jetzt geht es gar nicht mehr darum.
Also du brauchst jemanden, der das halt versteht und dann lesen kann und sagt, okay, ich weiß, dass da jetzt eine andere, dass wir uns jetzt auf einer anderen Ebene bewegen.
Genau, andere vorher. Ebene.
Mhm.
Und dann kannst du sagen, zum Beispiel, ich spezifiziere jetzt mal und ich sage, mein Escape Code ist C5 und danach kommt die Anzahl der Wiederholungen, ein Byte, und danach kommt, welcher Code eigentlich da sein soll.
Okay,
das heißt, ich sag dir C5, 8, 0. Dann weißt du, statt C5, 8, 0 abzulegen, musst du 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Also 8 mal die 0 hintereinander ablegen. Zählen ist schwer.
Ja, ja, ja.
Aber das Problem ist halt jetzt, was ist, wenn in deinem Eingabestrom die C5 vorgekommen ist? Als Hexcode. Kann ja passieren.
Ja, wäre blöd, ne?
Dann wäre es nicht mehr eindeutig. Denn, also angenommen, das ist wirklich die Farbe C5 und dann irgendwelche zwei Farben dahinter, dann wird das irgendwie. Der Decoder würde dann das aufblasen auf irgendwas.
Also du musst dir schon dann irgendwas aussuchen, was halt wirklich nicht vorkommt.
Du solltest möglichst eins wählen, das extrem selten vorkommt. Wenn gar nicht, super. Wenn es doch vorkommt, was du ja nie weißt. Weil es geht ja hier um, es steht glaube ich auch da, General, na, irgendwo muss hier wahrscheinlich stehen, General Data Compression Algorithm oder sowas. Also es muss um allgemeine Daten gehen, um allgemeine Bitströme. So allgemeine Bitströme muss das, nicht nur mit, ja, wenn du eine C5 drin hast, dann kann ich es leider nicht machen.
Ja, ja,
aber
klar.
In dem Fall ist es eigentlich total trivial. Alles, was du machen musst, um die C5 zu kodieren, ist, du sagst C5, 1, C5. Der Decoder sagt dann, C5, okay, gut, du willst was wiederholen. Wie oft willst du es denn wiederholen? Einmal? Und was ist der Code? C5. Okay, dann schreibt er halt eine C5 rein.
Alles klar.
Das heißt, die C5 wird dann aufgeblasen auf 3 Bytes. Deswegen wählst du besser einen Code, der nicht so häufig vorkommt.
Ja.
Am besten gar nicht oder wenn er ganz selten. Also ja, der eine, der ist halt so, ja, der Kollateralschaden. An der Stelle wird es halt schlechter. Das ist ein Kompromiss, den man eingehen muss. Aber an vielen anderen Stellen, also du solltest wahrscheinlich nicht die 0 nehmen oder die FF oder so, weil das wahrscheinlich die häufigsten sind. Kannst du ja einfach vorher auch sagen und kannst in Header reinschreiben, was ist mein Escape Code, solange der Decoder das versteht.
So, und das ist aber jetzt, du hast gesagt, das ist schon relativ alt, ja?
Ja, Lauflängenkodierung konnte ich nicht finden. Also sowas kann jeder auch eigentlich entwickeln, der länger mal überlegt, wie komprimiere ich. Also es wurde bestimmt 100-fach erfunden.
Okay, also nur noch nicht von jedem. So in etwa. Okay, also Lauflängenkodierung. Und das ist, da bist du jetzt mit eingestiegen, weil das ist auch heute noch relevant, nehme ich an.
Wenn einem nichts Besseres einfällt, erfindet man das Rad mal wieder neu. Mhm. Wenn man ZIP oder wenn man Deflate nicht linken will, das ist total einfach zu linken, ist nur eine Datei oder sowas. Wenn man in irgendeinem Projekt irgendwie Kompression haben will, dann linkt man sich halt ZIP rein.
Ja.
Aber es ist eigentlich, wieso ist es relevant? Eigentlich mehr so als Gegenbeispiel für, so macht man es nicht. Oder das bringt jetzt nicht. Also wenn man Komprimierung einfach nur in 5 Zeilen C-Code machen will oder wenn du auf einer 8-Bit-Plattform bist und nichts Komplexeres machen kannst, dann kann man schon Lauflängenkodierung machen.
Ja, aber guck mal, du erzählst mir das und ich finde das total spannend. Also ich bin total beeindruckt davon, dass es so, weil die Idee ja gar nicht schlecht ist. Aber okay.
Es gibt noch viel bessere Ideen. Und da gehen wir jetzt in die Richtung von den Mathematikern, beziehungsweise den ersten Informatikern überhaupt, den Informationstheoretikern. Und da ist eine zentrale Figur Claude Shannon, der ein Paper veröffentlicht hat 1948, wo er die Shannon-Fano-Kodierung beschrieben hat.
Ah, also ich muss mal gerade mal nachgucken, wie der geschrieben wird. Alles klar.
Und das basiert auf einem sehr interessanten System, nämlich dem Präfixcode. Und den Präfixcode, den kennt jeder. Den kennt jeder nämlich von den Telefonnummern.
Die Ortsvorwahl. Oder die Landesvorwahl.
An sich die Idee, dass Telefonnummern unterschiedlich lang sein können. In allen Ländern außer USA, Kanada und Mexiko. Da sind sie immer feste. Aber ja, alle anderen Telefonnummern der Welt, die sind da eigentlich sehr schön aufgemacht. Die Ortsvorwahlen von großen Städten sind kurz, von kleinen Dörfern sind sehr lang. Wenn du eine große Behörde oder sowas oder ein Krankenhaus oder sowas bist, in einer großen Stadt, hast du immer noch eine sehr kurze Nummer. Und dann geht eine Durchwahl oder sowas ins Telefonsystem. Wenn du irgendjemand bist, dann hast du, keine Ahnung, inzwischen 6-stellige Nummern, oder? 6-stellige so in größeren.
Ja, 7.
7 sogar. Genau, also wenn du halt unwichtig bist, hast du eine 7-stellige. Wenn du wichtig bist, hast du eine. Ich kenne eine Münchner Nummer, die ist 3-stellig.
Ja, ich kenne auch, also mein Laden auch 3-stellig.
Aber die Frage ist, wie kann das funktionieren, dass die unterschiedliche Längen haben und dennoch irgendwo eine Vermittlung weiß, wo geht das jetzt hin? Also gehen wir mal nur an die Vorwahl. Also ich tippe jetzt, was gibt es denn so? Ich könnte jetzt die Münchner Vorwahl nehmen, weil die kenne ich ja. Nehmen wir doch mal die Münchner, ist ja auch eine ganz schöne Vorwahl. Ich tippe 0 rein in mein Telefon und ich höre kein Freizeichen mehr. Also gut, das ist so altes Hörertelefon. Ich nehme ab, höre ich noch das Freizeichen, dann macht es tut. Dann drücke ich die 0, dann hört es auf. Dann die andere Seite hört jetzt gespannt zu und fragt sich, was tippe ich denn da so für Zahlen? Dann tippe ich die 8, ich höre immer noch nichts. Dann tippe ich die 9. Gut, ich höre immer noch nichts, weil ich werde immer noch nicht verbunden. Aber an der Stelle hat bereits irgendwo ein System entschieden,
München.
Das muss jetzt nach München gehen. Jo. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Erding, auch ein schönes Dorf, telefoniere und ich tippe 081, dann ist es noch nicht klar. Denn die Vorwahl von Erding ist immer noch nicht durch. Da würde hinten noch 22 dazukommen.
Aber klingt schon so nach Bayern?
Ist es irgendwo in der Nähe? Irgendjemand muss da entscheiden. Oder wonach kann man jetzt entscheiden, wann ist dieser Code fertig? Also wenn wir jetzt einfach nur, kümmern jetzt uns nur mal um die Ortsvorwahlen. Wann, nach welcher Ziffer ist die Ortsvorwahl fertig? Und das kann man entscheiden, das kann man deswegen entscheiden, weil man es als Baum darstellen kann.
Ja.
Und immer wenn du bei dem Baum an einem Blatt angekommen bist, dann weißt du bist fertig. Das heißt, malen wir uns mal einen Baum. Also machen wir mal Bäume von unten nach oben. Also oft werden die von oben nach unten gezeichnet, dann sind es halt Hängebäume. Also wenn man es sich richtig vorstellen kann, die Wurzel ist unten. Da haben wir jetzt einen Boden, zeichnen wir einen horizontalen Strich und dann haben wir da einen Knoten. Von dem Knoten aus geht jetzt die erste Ziffer. Mhm. Also die Null lassen wir mal weg, weil die ist ja immer bei der Ortsvorwahl. Also da gehen jetzt eigentlich nur 9 weg, weil die zweite Null würde dann in international gehen. Also sagen wir mal 1 bis 9 ist die erste Ziffer, die ich wählen kann für eine Ortsvorwahl. Mhm. Und keins davon ist ein Blatt, weil 01 ist noch nix, mhm. 02 ist noch nix, mhm. alles noch nicht entschieden. Aber dann bei der 8 gehen dann wieder jetzt 10 verschiedene Ziffern weg. 080. 080 ist noch nicht fertig, da kämen dahinter noch alle möglichen. Aber 089 wäre fertig. Das heißt, bei 089 ist dahinter dann ein Blatt. Oder da kann ich dann halt einen Kringel hinmachen mit München. Mhm. Und bei 081 ist noch nicht fertig. Da geht dann wieder ein Knoten, da geht wieder ein Fächer auf mit 10 verschiedenen Ziffern. Und da kommt dann die 2 und da geht wieder ein Fächer auf mit 10 verschiedenen Ziffern. Und da hinter der 2, da ist dann Kringel, da steht Erde.
Also das heißt einfach hinter München oder bei München ist halt ist halt relativ schnell das Blatt und alles andere verzweigt sich dann halt weiter in Richtung, bis dann fertig ist. In dem Fall, was hat Erling?
08122.
08122, sehr schöne. Sehr
ja, schön da bin ich zur Schule sehr gegangen.
Schön. Alles klar. Das ist ja hier.
So wurde ich gebildet.
Okay. Ja, Baumdarstellung.
Also die Frage ist jetzt, wieso ist München genau da? Wieso ist Erding genau da? Mhm. Und da kann man einen Algorithmus finden, der das alles minimal macht, sodass die Leute möglichst kurze Telefonnummern tippen müssen. Mhm. Man müsste halt schauen, wie viele Teilnehmer gibt es überall und wie oft werden diese Teilnehmer angerufen. Und dann kann man danach entscheiden, wo im Baum das liegt.
Ja.
Und genau das macht die Shannon-Fano-Kodierung mit Daten, mit Bytes. Denn die Idee, also normalerweise, wenn du jetzt einfach nur so, angenommen ich schicke die Bits von einem Byte irgendwo durch, dann schicke ich das erste Bit und du sagst, das Byte ist noch nicht fertig. Dann schicke ich das zweite Bit und sagst, das Byte ist noch nicht fertig. Gut, ich muss 8 schicken. Es ist immer nach 8. Das heißt, ich könnte jetzt so einen Baum malen mit, von der Wurzel gibt es 2 Möglichkeiten, 0 oder 1. Und dann gibt es da jedes Mal wieder 2 Möglichkeiten, 0 oder 1. Und der Baum ist dann insgesamt 8 tief und auf der Ebene von 8 sind überall Blätter.
Ja, da wäre ja immer 8 tief.
Der ist immer aktiv, egal wo ich gehe, das ist ein komplett ausgeglichener, total gleichmäßiger Baum.
Langweiliger Baum.
Alle Codes sind aktiv und das sind dann ganz oben halt 256 verschiedene Codes und an dem einen steht eine 0 und am letzten steht 255 oder könnte auch ASCII stehen oder was auch immer ich damit kodieren will. Und der Witz ist eben, dass ich jetzt diese Bytes nicht mehr mit diesem sehr gleichförmigen Baum kodiere, sondern auch mit so einem schiefen Baum, wo manche Codes sehr viel schneller erreichbar sind nachher.
Okay.
Also die Codes, die ich am Schluss haben will, sind ja die Zahlen 0 bis 255. Mhm. Das kodiert halt ein Byte, das könnte ich entweder über diesen langweiligen Baum machen oder mit dem schiefen Baum muss ich halt dann schauen, dass solche Codes, die sehr häufig vorkommen, dass die durch weniger Schritte im Baum erreichbar sind, bis ich zum Blatt komme.
Okay.
Also was zum Beispiel wenn ich jetzt Text kodiere, dann... Jetzt kommen wir zu Glücksrad. Was sind die häufigsten Buchstaben? Ich würde gerne ein Ernstel kaufen. Ja? Also das E ist wahrscheinlich das N ist der häufigste Buchstabe. So.
Also E wurde immer ganz häufig gerne genommen.
Aber E muss man kaufen, das kostet ja 200 Mark. Das N ist ja kostenlos.
Ja, das N.
Oder musst du drehen, dann kannst du
das N kostet nichts, wir nehmen das N.
So, das N, vielleicht ist es sinnvoll, dass das N nur 2 Bit lang ist. Das heißt, ich kodiere, angenommen mal, das N mit 0, 0.
Ich gewichte quasi das, was ich kodieren muss, okay?
Genau, wenn das N zum Beispiel einfach nur, oder ich angenommen nicht ganz, wir sagen, unser Text besteht einfach nur aus sehr, sehr vielen Ns und dann ein Haufen Zeugs, das nicht ganz so oft vorkommt, so die Hälfte davon ist Ns. Dann könnte ich sagen, die 0 steht für N und 1, Punkt, Punkt, Punkt steht für alles andere.
Ja.
Dann, wenn mein Text nur aus Ns besteht, dann mache ich da nur 0, 0, 0, 0, 0. Das heißt, ich habe alle 8 Bit immer auf ein Bit runtergedampft. Also ein Spezialfall.
Ja, ja, ja.
Wenn hier was anderes vorkommt als ein N, dann weiß ich schon, dann muss jetzt eine 1 kommen. Sonst kann ich es nicht mehr dekodieren. Also ich sehe eine 0, sehe ich, okay, das ist ein N, das ist ein N und die 0 ist fertig. Jetzt fange ich wieder von vorne an im Baum. Ich sehe eine 0, ja, ist wieder ein N, fange ich vorne an. Ich sehe eine 1, dann sehe ich im Baum, ja, es ist nicht die N, ich muss die andere Abzweigung nehmen. Und da fächert sich es dann wieder auf. 1, 0 könnte jetzt das E sein. Und dann weiß ich, wenn ich eine 1 sehe, dann muss ich noch eins nehmen. Und ich laufe halt den Baum entlang, so wie ich diese Bits in meinem Strom sehe.
Also du erklärst mir jetzt eigentlich gerade, das steht auch tatsächlich im RFC, und zwar auf der Seite Page 4. Ne? Da geht es dann los, dass er irgendwie das so ein bisschen erklären mit dem, wie das so mit den, ich nenne es jetzt mal Gewichtung. Kann man das Gewichtung nennen?
Ja.
Kann man das Gewichtung nennen?
Ein gewichteter Baum oder wie ja die
also
ja.
dass man halt die häufig vorkommenden Dinge halt sehr viel kürzer versucht zu in dieser Baumdarstellung zu erreichen als diejenigen, die halt seltener vorkommen. Und es gibt auch hier so ein Bild von so einer Baumdarstellung, allerdings dann wieder falsch rum. Also der Baum, der von der Decke hängt.
Man kann den Bildschirm umdrehen, ja?
Ja, man könnte jetzt den Bildschirm umdrehen. Ich habe dieses Beispiel auch tatsächlich nicht so ganz verstanden. Ich habe das jetzt sehr viel besser verstanden, nachdem du das erzählt hast, weil ich das nicht, das leuchtet mir nicht so ganz an. Es ist tatsächlich ein RFC. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt in dieser Materie nur überhaupt nicht drin bin, oder ist der einfach wirklich ein bisschen schwerer zu verstehen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich ziemlich clever ist, was sie da gemacht haben. Ich verstehe es nur nicht. Insofern, und das ist jetzt, das ist der Shannon-Fano.
Also der Shannon-Farnham-Algorithmus ist der erste Algorithmus, der versucht hat, auf Byte-Ebene diese Präfixkodierung einzuführen. Mhm. Und die haben auch einen Algorithmus festgelegt, wie kommt man denn jetzt von der Statistik der Häufigkeiten von den Buchstaben auf diesen Baum?
Der vor allen Dingen allgemein so, dass es allgemein funktioniert.
Ja.
Ja.
Also wie jetzt die das als Algorithmus gemacht haben, weiß ich auch gar nicht. Das ist auch gar nicht so relevant, denn es war nicht optimal.
Oh.
Also das war 1948 war die Shannon-Fano-Kodierung. Und 1952 kam dann ein amerikanischer, auch Wissenschaftler, auch Mathematiker, David Huffman, der dann gesagt hat, ja, das ist alles ganz schön, aber der Algorithmus ist nicht optimal. Und ich habe den optimalen Algorithmus und hat beweisen können, dass seiner optimal ist.
Okay.
Also der hat einen Algorithmus, und das kann man auch erklären, ist auch gar nicht schwer. Also angenommen, du hast jetzt Text. Ich habe A, B, 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 C als Text. Dann weiß ich, B ist schon mal recht häufig, A ist nicht so häufig, C ist nicht so häufig, und es sind 3 Buchstaben, die es gibt. Also ist jetzt total vereinfacht, normalerweise habe ich immer sehr viel mehr Codes, also von bis halt 0 bis 255. Und jetzt kann ich die erstmal die schreibe ich mal auf, wie häufig jeder vorkommt. Ich habe gesagt A, B, 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 C, also B kommt 3-mal vor, und dann sortiere ich auch gleich. Dann sage ich, 3-mal habe ich die B, habe ich B, 1-mal habe ich A, 1-mal habe ich C.
Also das heißt, da hat sich das einfach nur einmal oder wird sich das immer angeguckt?
Wie einmal immer?
Also wird sich das bei, wenn man...
Bei der Kodierung wird es gemacht. Ich meine, es gibt auch beides. Du kannst auch sagen, ich mache einmal die komplette Ernstl-Analyse über deutschen Text, und dann habe ich diesen Baum. Dann brauche ich den Baum nicht übertragen. Dann weiß ich ganz einfach, ja, wir benutzen halt den Ernstl-Baum, ihr benutzt den Ernstl-Baum, dann brauche ich nur den Code übertragen. Aber vielleicht ist ja meiner voller Fremdwörter, und meiner ist einer aus der Genetik, und dann kommen halt lauter X und Y vor, oder aus der Medizin oder was weiß ich.
Also die Variante gibt es auch.
Dann schicke ich den Baum mit. Wie der Baum mitgeschickt wird, steht auch im RFC drin. Also es gibt, selbst bei der ZIP-Komprimierung, bei der Deflate-Komprimierung, über die wir sprechen, gibt es beide Modi. Du kannst den Baum mitschicken, oder du kannst sagen, wir nehmen halt so einen Baum, das ist so ein üblicher Baum, so da hat man sich schon verständigt, der ist mit abgelegt in der Spezifikation.
Okay.
Aber wenn du den Baum selbst bauen willst, einen neuen Baum, dann machst du zuerst diese Statistik, schreibst du diese Statistik hin. Da sagst du halt, das eine Zeichen kommt 3-mal, das andere kommt 1-mal. Schreibst du sortiert hin, und dann schaust du auf der linken Seite, da wo die häufigsten sind, auf der rechten Seite, wo die die wenigste Wahrscheinlichkeit ist, fasst du 2 zusammen. Und da habe ich jetzt, rechts habe ich eben das A und das C stehen, jeweils 1-mal. Mhm. Und da mache ich jetzt so ein V draus, da mache ich jetzt 2 Äste draus. Ein neuer Knoten, der dann zu 2 weiteren Blättern dann führt.
Da kann ich dir wieder empfehlen, sich die ASCII-Grafik in einem, im RFC anzuschauen. Da sieht man es vielleicht ein bisschen deutlicher, was jetzt gemeint ist mit dem V und den Knoten und genau.
Muss man sich schon vorstellen. Das ist ein relativ einfaches Beispiel. Mhm. Das heißt, dann habe ich auf unterster Ebene nur noch zwei Symbole. Das eine ist immer noch das B, das da mit einer Gewichtung von 3 liegt. Mhm. Und daneben liegt eben diese Aufspaltung, die zum einen zum A geht, 1-mal. Und zum C auf der anderen Seite mit der Gewichtung von jeweils 1-mal. Das heißt, dieses kleine Bäumchen, das da schon sitzt, das hat jetzt eine Gewichtung von 2. Denn es addiert die 2 Äste, die es hat.
Ja.
Also wie schwer ist der Baum? So schwer wie seine 2 Äste. Okay. Der eine Ast wiegt 1, der andere wiegt 1, jetzt wiegt der Baum 2. Mhm. Meine Welt sieht halt so aus, der eine links, das B, wiegt 3, sitzt immer noch ganz am Boden. und rechts so ein kleiner Baum, der wiegt 2. Und jetzt, als nächster Schritt mache ich wieder genau dasselbe. Ich nehme die 2 kleinsten Zahlen und setze die wieder in den Baum und verzweige das. Dann komme ich am Schluss auf einen Baum, der insgesamt eine Gewichtung von 5 hat.
Ja.
Denn nämlich die 2 von vorhin und die 3.
Ja.
Und der hat zunächst eine Aufspaltung, der jetzt nach links zu dem B geht und nach rechts zu dem alten Baum von den 2 anderen.
Ich finde das faszinierend, dass du das jetzt gerade alles so im Kopf hast, weil ich habe jetzt gerade, ja.
Ja?
Ja, ja, ich habe es schon verstanden, aber es ist so, faszinierend, dir dabei zu
zugucken. Also am Schluss komme ich halt dann dran, komme ich drauf auf diesen Baum, gehe ich einmal links, bin ich bei B. Das heißt, B wird mit 0 kodiert.
Ja.
Gehe ich einmal nach rechts, weiß ich noch nicht, weil dann könnten es die anderen beiden sein. Gehe ich dann wieder nach links, das heißt, ich gehe 1, 0, dann komme ich zum A und gehe ich 1, 1, dann gehe ich zum C. Das ist also jetzt meine Tabelle. B ist 0 und die anderen beiden, also ich habe die 3 Codes 0, 1, 0 und 1, 1. Und die sind wieder eindeutig, weil das ist wieder eine Präfixkodierung. Wenn ich eine 0 sehe, weiß ich, ich bin fertig, ist ein B. Wenn ich eine 1 sehe, weiß ich, ich bin noch nicht fertig, ich muss noch ein Bit holen. Und wenn es eine 0 ist, weiß ich, es ist das eine. Wenn ich eine 1 sehe, weiß ich, es ist das andere. In beiden Fällen bin ich fertig, dann geht es wieder von vorne los, fange ich wieder unten beim Baum an.
Und das unterscheidet sich jetzt zu dem, was Shannon Fano damals gemacht hat, insofern wie?
Dass der Algorithmus anders war. Ich weiß nicht, wie er war, aber dieses,
also
ich nehme die 2 Kleinsten
komme,
und setze sie auf einen Baum und wiederhole das Ganze, das ist, was Huffman so eingeführt hat.
Okay. Und der wird dann heute tatsächlich, also das wird heute noch so im ZIP eingesetzt.
Ja, also ZIP besteht aus 2 Technologien, die zusammengebaut werden und eine davon ist eben diese Huffman-Kodierung.
Huffman.
So, Huffman-Kodierung, das ist jetzt die eine Hälfte. Jetzt die andere Hälfte auch mal komplett unabhängig von dem und am Schluss bauen wir sie dann zusammen.
Ja.
Die andere Hälfte ist was, das wurde 1977 erfunden. Also interessant ist, diese Huffman-Ecke, die kam schon aus den 40ern und 50ern. Und ist eine sehr mathematische Sache. Die LZ-Kodierung, die Lempel-Ziff-Kodierung, was eigentlich falsch ist, denn also es ist auch ein Paper. Es sind zwei Mathematiker aus Israel, die 1977 und 78 zwei wichtige Paper gemacht haben zum Thema Datenkompression, auch allgemeine Datenkompression, steht so in den Papern drin. Die haben die haben dieses Paper geschrieben und in dem Paper interessanterweise steht also Ziff und Lempel sind die beiden, die es geschrieben haben. Ziff steht als erster, Lempel ist Zweitautor. Also eigentlich wäre es ZL, aber man sagt LZ. Aus irgendeinem Grund hat sich LZ eingebürgert. Lempel, Ziff in der Reihenfolge. Also LZ77 ist dieser Standard eigentlich, oder wenn man von Datenkompression redet und sagt, ach, das basiert auf LZ77. Das ist das, was die erfunden haben. Und das ist eigentlich deutlich eingängiger.
Ja.
Das ist weniger mathematisch als die alten alten Mathematiker aus den 50ern, die damals die so informationstheoretische Sachen gemacht haben. Und da ist die Idee, das geht ein bisschen mehr in die Richtung von der Lauflängenkodierung. Du sagst, an jeder Stelle sagst du, kommt jetzt einfach ein neues Byte, das ich so noch nie gesehen habe oder mit dem ich nichts anfangen kann. Du kannst immer sagen, das nächste ist jetzt das A. Oder du kannst sagen, wiederhol doch oder setze an diese Stelle ein, was du vor 10 Buchstaben gesehen hast und 3 Buchstaben lang ist.
Das hört sich so ein bisschen nach, Dekodierungsschriften an. Also
Code.
Es ist einfach nur.
Wenn du nicht weißt, wie es dekodiert wird, ist ein Geheimcode.
Okay, setze das ein, was 3 Dings lang ist und was du vor so und so viel gesehen hast.
Ja, das hört sich an wie so ein Puzzlespiel.
Das heißt eben.
Also einfaches Beispiel.
Ja.
Du hast den Text la la la. Mit Lauflängenkodierung kannst du hier gar nichts machen, denn da müssen wirklich identische hintereinander stehen.
Ja.
Mit Huffman kannst du hier sehr viel machen. Du sagst L ist 0, A ist 1, dann hast du 0, 1, 0, 1, 0, 1.
Hilft
das
dir
kannst
nicht.
Du machen, aber dazu müsstest du dann auch den Baum nochmal ablegen und so. Und außerdem, da kommt ja noch mehr Text rundherum und so und das macht es dir dann kaputt. Aber wenn du irgendwo in dem Text da la 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 drin hast, dann legst du erstmal L ab. Weil du kannst nicht besser. Dann legst du das A ab, weil du weißt auch nichts Besseres. Aber dann siehst du, jetzt kommt nochmal LA. Und statt LA abzulegen, sagst du, schau mal 2 zurück und nimm die 2 Zeichen. Weil die habe ich ja schon gesehen.
Wie so ein Pointer.
Ja, das sind Pointer. Also die Idee ist, dass du entweder Literale hast, also die eigentlichen Zeichen, unverändert. Oder Pointer. Das sind die 2 Dinger, die du siehst. Und an jeder Stelle, an jedem Zeichen, wird wieder entschieden oder kann der Kompressor entscheiden, gibt er jetzt ein Literal raus oder gibt er einen Pointer raus. Und okay. Zunächst gibt er zwei Literale raus, L und A, und dann kann er einen Pointer rausgeben und sagen, schau mal zwei zurück und nimm zwei. Und kopiere die hier rein. Und dann sieht er nochmal dasselbe und kann nochmal zwei zurückgehen. Was jetzt die, es geht sogar noch eins optimierter. Aber das Schöne ist, das schließt die Lauflängenkodierung auch gleich noch mit ein. Was du nämlich, angenommen du hast jetzt den Text 20 mal A hintereinander, dann legst du zuerst mal das A ab als Literal, also du gibst es aus. Und der Decoder muss dann, der kriegt dann auch das A rein und denkt sich, okay, das ist ein ganz normales A, da ist jetzt noch nichts Spezielles dran. So wie auch bei der Lauflängenkodierung, die meisten Zeichen sind normal. Das ja. sind keine. Das erste A legst du einfach so ab. Nach diesem A sagst du dann, geh 1 zurück und nimm davon 19. Was heißt, du gehst 1 zurück und kopierst erstmal 1. Dann kopierst du jetzt 1 rein.
Ja.
Und dann kopierst du das nächste. Dadurch fasst du aber das an, das du gerade reinkopiert hast.
Ja.
Und so weiter. Das heißt, dieses eine ja. Byte, das du gemacht hast und wieder reinkopiert hast, fasst du das nächste Mal wieder an, kopierst du in die nächste Stelle, dann nimmst du das wieder und kopierst es in die nächste Stelle.
Ja, ja.
Das heißt, Lauflängenkodierung kannst du damit auch trivialerweise machen.
Ja.
Aber eben auch beliebig lange Zeichenketten. Und das funktioniert bei Text unglaublich gut. Wenn du dir so komprimiertes Lempel-Ziff anschaust, dann siehst du am Anfang von Text, weil er weiß nichts, er hat ja keinen Kontext, er hat keinen Baum, er fängt einfach mal an, Literale rauszuwerfen.
Ja.
Dann siehst du den ersten halben Satz, siehst du da ganz normal stehen.
Ja.
Und dann irgendwann fangen die komischen Sonderzeichen an, weil das halt dann diese Referenzen sind,
ja.
diese Pointer auf Text zurück.
Also dann nimmt er auch dann so mehrere Buchstaben, die dann irgendwie hintereinander kommen und sagt, nimm die jetzt da wieder rein und das wird aber, okay.
Genau, also wenn du jetzt ein Text hast, wo, also angenommen, da kommt jetzt überhaupt nichts Doppeltes vor, aber natürlich kommen immer irgendwelche doppelten Sachen vor, weil allein schon ein N und ein Space und dahinter ein U oder sowas kann einfach mal ein Text so vorkommen, obwohl die Wörter eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben,
aber
Wörter hören halt gerne mal mit N auf und dann kommt ein Space und so. Oder
ein Vokal dahinter.
Oder N, Space und so, das ist halt auch sehr häufig. Aber es muss sich schon auch rentieren, also drei Zeichen rentiert sich ja vielleicht nicht, weil du musst ja diesen Pointer ablegen.
Und das ist aber, wann sich was rentiert, das steckt dann in diesem Algorithmus, nachdem wo es halt nachher entschieden wird.
Ja.
Okay.
Also je nachdem, wie gut du das ablegen kannst, wie effizient du diese Pointer ablegen kannst, man sollte halt die Pointer so effizient wie möglich ablegen. Und das ist das, wo Deflate wirklich sehr, sehr gut ist. Also deswegen ist Deflate für seine Zeit ein richtig guter Algorithmus, weil der das sehr gut optimiert hat, diese Pointer richtig abzulegen.
Also wir haben, ich muss gerade mal ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir haben wir teilen uns natürlich hier die Ressourcen so ein bisschen mit anderen Leuten, die ja auch noch podcasten wollen, aber...
noch? Wie lang?
15 Minuten.
Gut.
Wir haben noch 15 Minuten.
Ja gut, das können wir schon durch.
Das können wir schon. Das ist ja schon echt gut durchgehen. Also das finde ich tatsächlich sehr spannend. Also das ist, wie komplex wird das dann nachher? Also ich muss ja dann immer noch sehr eindeutig sein, wohin ich jetzt diesen Pointer zeige. Also das heißt, da gibt es eine eindeutige, ein Prozent, so komische Zeichen hast du gerade gesagt, ne? Wenn man sich das anguckt.
Weil es ist ja kein ASCII mehr, sondern es sind ja dann irgendwelche Binärzeichen und so, wenn ich den normalen Texteditor schaue. Also ich sehe halt, mit der Zeit wird da immer mehr Zeugs, das ich nicht sehen kann und irgendwann sehe ich fast überhaupt keine Literale mehr, weil es sich alles zusammenkleben kann aus Text davor.
Aber theoretisch könnte ich mir das immer noch wieder zusammen zurückbasteln, so, wenn ich mir das lange noch angucke und mir genug Mühe mache, so.
Ja klar, wenn du Turing vollständig bist, dann kannst du ein Programm ausführen in deinem Kopf, das dann genau das wieder macht. Das ist ja eine eindeutige Codierung. Du brauchst ja nur den RFC lesen, da müsste es eindeutig drin beschrieben sein.
Ja, so ungefähr. So ungefähr. Also natürlich nicht dann, was da für Zeichen eingesetzt werden, aber es ist, oder? Nee, habe ich jedenfalls nicht gesehen, dass das hier drin steht. Und
Also wie gehören jetzt die zwei Sachen zusammen?
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Wie kriegen wir die beiden zusammen? Also Huffman und LZ77.
Genau, also da ein ganz kleiner geschichtlicher Ausflug. Das ist was von Hobbyisten aus Japan 1988 erfunden wurde. Das war ein gewisser Haruhiko Okumura. Und sein Spezel, ein Arzt namens Haruyasu Yoshizaki.
Das hast du sehr schön...
Sprecht es mal so, wie es da steht.
Genau. Schreiben wir nicht schon uns.
Die haben, also es war Open Source und sowas gab es da noch gar nicht. Es war halt so irgendwelche so Netze, frühe Netze von damals, wo die einfach so ihren Hobby-Source-Code hin und her geschickt haben.
Wir sind da jetzt im, ungefähr, es gab noch kein Internet so richtig, ja?
Ja, ich weiß nicht, was das für Netze waren damals, 88. Und dieser Okumura hat zum ersten Mal Lempel-Ziff und Huffman zusammengebaut, indem er also nicht einfach so trivial gesagt hat, ich lasse jetzt einfach einen Lempel-Ziff einmal drüber laufen und dann nehme ich die Ausgabe und dann lasse ich einen Huffman drüber laufen. So einfach nicht, der hat sich schon ein bisschen mehr überlegt und hat da den Lempel-Ziff-Huffman-Algorithmus, LZH, zum ersten Mal implementiert. Und
ja, LZH.
Der LZH-Algorithmus ist da also zum ersten Mal gemacht worden. Dieser LZH-Algorithmus, den kennt man, also diese Implementierung eben von Yoshizaki, kennt man vielleicht noch aus dem Programm LHA oder LH-ARC hieß es früher oder manchmal auch LH. Das war so zu MS-DOS-Zeiten, so früher 90er war das sehr verbreitet als Kompressionsprogramm. Die Amiga-Leute benutzen es heute noch und auch in Japan ist es noch ein. Also, was für uns eine ZIP-Datei ist, ist für die Amiga-Leute immer noch eine LHA-Datei und ist für viele Japaner auch immer noch eine LHA-Datei. Und ich habe gelesen, in der japanischen Version von Windows wird da auch ein Dekompressor mitgeliefert von LHA, weil in Japan ist das einfach noch sehr verbreitet, musst du nichts nachinstallieren.
Aber sowas, die Wahrscheinlichkeit, dass mir sowas mal über den Weg gelaufen ist, ist relativ gering, ja?
Sieht man sehr selten, ja. Außer du lädst irgendwelche Amiga-Sachen. Ne? Also, naja, nee, also normalerweise, die Amiga-Leute sind drauf stehen geblieben, ich weiß nicht wieso, aber...
Okay.
Ansonsten wurde eigentlich das LHA von dann ZIP ersetzt, Anfang der 90er, als nämlich Deflate dann besser war. Es war einfach, es war eine sehr schnelle Implementierung, es war insgesamt auch eine bessere Implementierung, aber auf derselben Basis. Und das, da sind wir jetzt im Jahr 1992, Anfang 93. Das Programm PKZIP gab es schon länger. Das war ein Archivierprogramm, das unterschiedliche Kompressionsalgorithmen hergenommen hat. Mhm. Und das hat LZW und so alte Kompressionsalgorithmen. LZW kennt man von den GIF-Dateien. Das war alles nicht so besonders gut. Und in der Version 2.0, 1993, wurde dann zum ersten Mal released seine Version von LZH, die halt basiert ist von der Idee von dem LHA-Code, deutlich effizienter war. Und dadurch, dass PKZIP eigentlich auch schon einigermaßen gut berühmt war, hat sich PKZIP damit durchgesetzt und dieser Kompressionsalgorithmus hat sich durchgesetzt. Plus, was eben sehr schön war, ist, dass der von Anfang an in seinen Download auch die Datei appnode.txt gepackt hat, wo die komplette Beschreibung vom Datenformat war.
Ah.
Somit, ich habe das jetzt mal so programmiert, aber andere können es auch programmieren.
Okay.
Und die Leute von InfoZip, das war schon so ein Open-Source-Projekt von damals, aus der Unix-Ecke, die haben von Anfang an schon PKZIP nachgebaut für Unix.
Okay.
Und die haben auch die alten Kompressionsalgorithmen schon drin gehabt. Und sobald dann die Version 2.0 rauskam mit dem Deflate, also dem neuen Kompressionsformat auf Basis von LZH, haben die es auch sofort nachgebaut. Das heißt, auch im Open Source, es gab also auch ab 1992, 93 schon eine Referenzimplementierung im Open Source.
Okay, dann war es aber relativ schnell, ne? Also das dann irgendwie direkt zu übernehmen und so nachzubauen und so.
Ja, also das sehr, sehr schneller Erfolgszug von diesem
schön.
Algorithmus. Also man kennt es eben dann aus der ZIP-Datei, sowie die GZ-Dateien, also GZIP-Dateien. Mhm. Das ist ein bisschen verwirrend, dass es eigentlich ZIP im Namen hat, denn ZIP ist eigentlich ja das Containerformat für mehrere Dateien und darin können mehrere Kompressionsformate sein. Eins davon ist Deflate, aber es gibt auch noch die anderen, die älteren. Und die .gzip-Dateien, das sind eigentlich nur Deflate-Dateien. Das heißt, es sind einzelne Dateien, die genau mit diesem Kompressionsformat komprimiert sind, die üblicherweise in ZIP-Dateien. Also die zwei sind wirklich verwandt, aber
ja,
schon. Also
ja,
sie benutzen genau dieselbe Kompression. Das heißt, du kriegst wenn du eine Datei hast und du zippst sie mit auf .zip oder du gzippst sie, kommst du ungefähr auf dieselbe Größe.
Ja.
Weil eben im Endeffekt steckt da Deflate drin. Und .gz-Dateien im Unix-Umfeld und so, das ist ja auch noch eine große Sache.
Also ja,
.gz-Dateien, ZIP-Dateien haben alle dasselbe. Und jetzt kommen wir zu den Netzen. ZIP ist ja ein optionales Kompressionsformat, das man im HTTP-Header angeben kann. Also der Client kann sagen, du kannst mir übrigens auch gzip schicken. Und dann kann die Datei komprimiert mit eben Deflate auch ankommen. Und der Client kann damit umgehen.
Ja, Michael meint nämlich, dadurch, dass das jetzt irgendwie so überhaupt keinen Netzwerkbezug hatte bisher, wollte er jetzt noch unbedingt auch den noch herstellen.
Ja, weil darum geht es eigentlich in deinem Podcast. Ich verstehe nichts von Netzwerken. Das ist der einzige RFC, den ich kenne, der,
ja,
wo ich auch ein bisschen
drüber reden könnte. Ja, aber das finde ich total spannend. Also, gut, jetzt mal wieder weg von meinen Netzen, also von den Netzen, nicht von meinen Netzen, sondern weg von den Netzen.
Also geschichtlich noch eine Sache, also, wie, genau. Also dieser Siegeszug von Zip, der nächste große Schritt war dann 1996, hat Adobe entschieden, dass sie PDF-Dateien auch Zip komprimieren. Also in PDF ist ja auch so ein Containerformat, da sind Bilder drin, sind Texte drin und so weiter. Und die einzelnen Komponenten da drin können auch komprimiert sein und die hatten da immer LCW auch verwendet. Und LCW ist dieses Ding von GIF und das ist von den Patenten her schwierig. Und Zip war halt von Anfang an, hat er auch gesagt, ich weiß von keinen Patenten, da gibt es keine Patente, ich will keine, die Japaner wollen keine. Und deswegen war das eben so.
Also in PDF ist das so?
PDFs, die Komponenten in PDF können auch deflate komprimiert sein. Und heutzutage sind sie das immer.
Okay.
Also wenn du eine Farbgrafik drin hast, die kein Foto ist und die halt verlustfrei komprimiert werden soll, dann wird die mit Flate. Also interessant, weil PDF nennt es Flate, nicht Deflate, das ist einfach nur Flate, aber es ist genau derselbe Algorithmus. Wird die mit Flate komprimiert, wenn du Texte drin hast. Oder auch Schriftarten, wenn eine Schriftart mit eingebettet wird, dann wird da nochmal ein Flate drüber gelegt. Insgesamt, die PDF, die ist selber nicht direkt komprimiert, weil die Header müssen alle lesbar sein und Struktur muss lesbar sein, aber dann die einzelnen Objekte darin sind jeweils.
Deswegen kann man auch so schön die Schriftarten da wieder rauspopeln.
Ja, da liegen ganz normale. Da gibt es ein paar Tricks, wenn du die richtigen Unix-Tools weißt, dann kannst du aus Demo-PDFs, wo Schriftarten so geshowcased werden, die komplette Schriftart rausziehen. Weil die einfach nur als Zip da eingebettet
das
ist.
Das macht man natürlich nicht, ne? Weil Nein. Das ist ja irgendwie ganz böse. Und das war wann? Wann sind ist Adobe auf den Trichter gekommen?
96, in der Version 1.2 von PDF war das eingebaut. Dadurch dann auch in GhostScript, was eine Open-Source-Implementierung war davon. Und wenn man genau ins RFC schaut, diese Open-Source-Implementierung GhostScript ist nämlich von der Firma Aladdin Systems. Und
erstaunlicherweise ist der Autor...
Der arbeitete 1996 zumindest bei Aladdin Enterprises.
Genau, die sieht man unten im Menlo Park.
Ah, da war ich schon mal.
In Menlo Park wohnen, interessanterweise. Okay, also da kommt die Verbindung zu diesen, ich fand diesen Namen so catchy, also Aladdin Enterprises, hatte ich vorher noch nie gehört. Okay, aber dann kommt das daher. Alles eine Ecke da drüben, ne?
Ja.
Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Okay, also PDF oder Adobe und dann GhostScript haben es halt auch mit drin gehabt. Und ich meine, es war ja damals schon groß. Es war ja relativ, als ich angefangen habe, mich mit oder Computer zu benutzen, da gab es halt auch schon Zip, schon wahrscheinlich schon sehr abgehangen in allen Formaten. PDF gab es ja auch schon. Ja. Ich bin ja noch ich habe nicht so früh angefangen wie du. Vor allen Dingen mit solchen.
Ist ja auch nicht so alt.
Ja, geht so. Anderes Thema. Und nach Adobe und nach PDF und GhostScript war es eigentlich gar keine Frage mehr. Und die Zip ist ja auch immer noch.
Ja, also dadurch eben, dass das Format von Anfang an offen war, von Anfang an spezifiziert war, ist sofort mit diesem InfoZip-Projekt noch eine Open-Source-Implementierung gab und eine super Lizenz.
Ja.
Es in GZIP war und so weiter. Und total einfach linkbar war für alle möglichen Projekte.
Ja.
Dadurch gab es überall. Ich habe mal irgendwo gelesen, oder es ist vielleicht auch einfach nur so ein Witz, der gar nicht stimmt, dass im Linux-Kernel die ZIP-Komprimierung 5-mal eingebaut ist. An allen möglichen Stellen. Also der Bootloader macht es, weil der Kernel komprimiert ist, und dann kann er das noch dekomprimieren und das noch komprimieren. Und man linkt es immer wieder neu rein, weil, oh, ich kann auf das Symbol und oh, linker Skripte sind böse und ich weiß nicht, wie ich das, ach, link mal nochmal ZIP rein.
Jetzt klingt jetzt nicht so ganz unwahrscheinlich, aber wie genau haben Sie die beiden Sachen zusammengebracht? Also außer, dass Sie es getan haben, ist es, ich werde gerade etwas distracted hier von der Musik im Hintergrund, aber ich glaube, das bleibt gerade nicht aus. Also wie genau, das ist dann wieder eine mathematische Geschichte, ja? Also wie sie das zusammengebracht haben.
Gehen wir jetzt zu den Details, oder? Wie es funktioniert?
Nee, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, habe ich gehört, ja?
Ja.
Es wird mich schon, soweit ich folgen kann, wäre schon, wenn es nicht zu schlimm wird.
Machen wir jetzt die Details. Ja. Also das Problem von LZ ist im Grunde erstmal genau das Problem, das du auch schon bei der Lauflängenkodierung hattest, nämlich was ist dein Escape-Code? Also du musst ja irgendwie unterscheiden können, ist das, was jetzt kommt, ist das... ist das so ein Literal? Ist das jetzt, ja, da steht halt ein A, oder ist das eigentlich ein Pointer? Mhm. Denn du musst halt in diesem Space von 256 verschiedenen Werten leben. Mhm. Und das ist mit LZH, also dem, der Kombination von Lempelziffer und Huffman, wie sie halt ursprünglich von den Japanern gemacht wurde und dann in SIP eingebaut ist, da recht intelligent gemacht. Nämlich, es, man wirft beide, und das ist jetzt, das ist der schwierige Teil, man wirft die 256 Literale, die man hat, also die Byte-Werte, und alle Pointer, sagen wir mal alle Pointer, nachher geht es noch um Details, aber alle Pointer, die es gibt, in einen Raum. Und der Raum geht dann nicht von 0 bis 255, weil dann hast du sehr viel mehr Symbole. Von 0 bis 255 allein sind nur deine Literale. Und dann sagst du, 256 ist jetzt der Pointer, der um so und so viel geht und so viel lang ist. 257 ist der Pointer, der so und so weit geht und so lang ist. Mhm. Das heißt, du hast zwei Komponenten in deinem Encoder. Der erste entscheidet erstmal, ist das jetzt hier eine Referenz? Also ist das hier ein Pointer oder ist es ein Literal? Mhm. Und der wirft es dann raus in dieser Codierung von Literale bleiben von 0 bis 255 und alle Pointer sind irgendwelche Zahlen über 256. Also du vergrößerst quasi deine Zahlen.
Ja.
Die alten 8-Bit-Zahlen werden jetzt auch 16-Bit, sind eben nur in der unteren, also in den unteren 8-Bit und die oberen Bit sind 0. Mhm. Und alle Referenzen sind dann Zahlen über 256. Und dann kommt der zweite her, das ist der Huffman-Teil, der setzt es dann alles in den Baum. Und der wird dann sehen, dass gewisse Buchstaben sehr häufig sind, das heißt, die werden dann kurze Codes haben, die werden dann ganz unten Blätter haben im Baum. Und andere Buchstaben haben sehr viel längere Codes, sind sehr weit oben im Baum. Aber in diesem Baum leben nicht nur die Literale, nicht nur die Buchstaben, sondern sie leben auch diese Pointer. Die teilen sich diesen Baum.
Ja.
Also zunächst erweitere ich die 8-Bit auf 16-Bit, weil ich auch alle Pointer reinschmeiße.
Ja.
Aber weil ich ja nachher einen Huffman mache, der wieder einen fairen Baum macht, der macht den optimalen Baum dafür, werden nicht alle Leaves, werden nicht alle Blätter nachher über 16 Stufen hängen, sondern die häufigen werden ziemlich weit unten hängen. Und die total seltenen werden doch ziemlich weit oben sein. Aber die total seltenen sind dann eher sowas wie eine Referenz, die einmal vorkam. Mhm. Ich meine, so ein E kommt in einer ganz großen Datei, kommt es tausende Male vor. Aber so eine Referenz, die genau so und so weit, so und so lang, die kommt vielleicht nur einmal vor. Mhm. Das heißt, das E, das ist ganz unten. Das hat vielleicht 3 Bit oder sowas. Und diese Referenz, die hat vielleicht 12 Bit. 20-Bit ist eigentlich egal, ob sie 20-Bit hat, denn sie kommt nur einmal vor und diese Referenz kann schon 20-Bit groß sein, weil sie ersetzt ja vielleicht 20 Byte, 100 Byte. Irgendwie sowas. Das war das Schwierige.
Ja, so,
aber jetzt wird es wieder leichter.
Ja, aber jetzt, also das habe ich tatsächlich verstanden.
Ja?
Ja.
Das gut.
Das hast du schön erklärt.
Ja.
Nee, das ist, okay. Ja, das kriegt man nicht mehr im Kopf hin, aber...
ja, mit viel Papier und Zeit vielleicht.
Viel Papier. Und, aber da muss man ja, also sind das dann auch Standardbäume? Oder muss man die immer mitliefern?
Gibt beides. Aber eigentlich, ja, wir müssen eigentlich noch mehr auf die Details erst eingehen. Aber gut, na, dass wir das mal aus dem Weg haben. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, dass alles Standardbäume sind. Also die Wahrheit ist, es ist nicht nur ein Baum, es sind zwei Bäume. Mhm. Darauf kommen wir dann noch. Mhm. Damit es optimierter ist. Ansonsten wird es ziemlich... Ja.
Okay.
Aber ja, diese Bäume können Standardbäume sein. Der Standardbaum, der ist jetzt hier drin. Jetzt schauen wir mal nach, auf welcher Seite wir den Baum finden.
Ich glaube, ganz komplett ist er nicht so.
Der ist da auf Seite 11.
Nicht als Baum abgebildet,
bei 326.
Sondern halt anders, ja.
Ja, aber da steht, genau, Werte von 0 bis 143 werden mit 8-Bit dargestellt. Und da steht dahinter, wie die Codierung ist. Das heißt, die ändern sich nicht in der Länge. Werte von 144 bis 255 werden in 9-Bit dargestellt, das heißt, die werden länger. Mhm. Und 256 bis 249, das sind die kurzen Referenzen.
Ja.
Die werden mit 7-Bit dargestellt, weil der einfach bei seinem Testen herausgefunden hat, dass ja, die kurzen Referenzen sind die häufigsten und die sollen möglichst effizient dargestellt werden. Und dafür die normalen Codes von 0 bis 255, die will er zumindest, dass sie nicht besonders viel länger werden. Sie müssen ein bisschen länger werden, weil er insgesamt ja in diese 8-Bit ja auch noch die ganzen Referenzen mit reinpacken muss. Deswegen, er kann nicht alles kürzer machen.
Ja, okay.
Also dieser Baum ist ein bisschen schief und ist weit weg von optimal. Dadurch, dass im Endeffekt nur Referenzen vernünftig kodiert werden und alles andere eigentlich ungefähr gleich bleibt.
Also für diejenigen, wir sind jetzt, wir gucken uns gerade Seite 11 an, Seite 11 von des RFC 1951.
Aha, ganz unten.
Genau, und ist jetzt dann keine Baumdarstellung, sondern halt eine tabellarische Form.
Aber das ist eigentlich gar nicht wichtig. Also das wäre, wenn man sich nicht die Arbeit machen will oder wenn man denkt, der eingebaute Baum ist eh gut genug, theoretisch. Also man könnte sich selbst einen Baum bauen und dann nachher vergleichen mit, ist der eingebaute Baum ganz genauso gut? Dann liefert man ihn nicht mit, sondern macht das Ganze nochmal mit dem eingebauten Baum.
Ist ein bisschen
aufwendig, oder? In der Praxis glaube ich echt, dass der eingebaute Baum gar nicht wirklich häufig benutzt wird.
Echt?
Weil der ist ja nicht gut. Der kann Referenzen einigermaßen gut kodieren, aber sobald irgendwie ein E öfter vorkommt als ein X, hilft es überhaupt nicht.
Na gut, ist natürlich auch noch Sprache unterschiedlich.
Ein Baum, der einigermaßen optimal ist, selbst wenn es nur Text wäre, ist sowas von sprachspezifisch.
Ja, klar.
Das ist wirklich hier nur hilfreich, wenn die Daten einigermaßen gleich verteilt sind, allerdings sich wiederholen. Dann wäre dieser Baum einigermaßen gut.
Also okay, du baust tatsächlich also in der Praxis dann doch immer noch den eigenen quasi und sagst dann, guckst mal, ob der besser ist und meistens ist er besser.
Ja. Man baut sich aber zwei Bäume.
Zwei Bäume.
Und das, darauf gehen wir jetzt noch ein. Mhm. Nämlich, ich habe gesagt, die Literale 0 bis 255, die werden im ersten Pass, bleiben die bei 0 bis 255 und alle Referenzen, alle Pointer, die legt man drüber ab 256. Mhm. Aber wie willst du denn alle Pointer, also zähl mal alle Pointer auf, die es gibt. Da gibt es den G1 rückwärts, nimm 1, G1 rückwärts, nimm 2, G2
viele.
Rückwärts, nimm 1 und so weiter. Vor allem, das ist ja auch zweidimensional. Es gibt ja immer Abstand und es gibt Länge.
Ja.
Deswegen muss man das eigentlich zweidimensional auch machen. Und deswegen gibt es die zwei Huffman-Bäume. Was nämlich der Pointer, der jetzt da mit in diesen Baum abgelegt wird, sagt, ist nur die Länge, nicht der Abstand. Das heißt, in der Praxis jetzt, da können wir jetzt ganz konkret mal schauen, das ist nämlich auch auf Seite 11, ganz oben, bei den Längen. Der Code 255 ist noch der letzte von den Literalen.
Ja.
Das ist der Wert 255, der da so kam. Der Code 256 ist speziell, das heißt, hier sind die Daten vorbei. Also wenn eine 256 kommt, die kommt nur einmal vor. Das heißt, die wird dann nach dem Huffman ziemlich lang sein. Die wird dann vielleicht, keine Ahnung, 12 Bit lang sein oder noch länger, weil die ja sehr, sehr selten ist. Kommt nur einmal vor. Dann die 257 ist die erste Referenz. Und diese Referenz bedeutet Länge 3. Also in dieser Referenz steht nur die Länge, es steht nicht der Abstand.
Okay.
Denn der Abstand wird nochmal separat abgelegt.
Ja.
257 heißt Länge 3, 258 heißt Länge 4, 259 heißt Länge 5 und so weiter. 264 heißt Länge 10.
Ja, okay.
Und es geht dann hoch bis 289.
Mhm.
Das heißt, du kodierst nur und höhere Codes als 285 gibt es auch gar nicht. Das heißt, du kodierst in diese weiteren Werte, die du da in diesen Huffman-Raum, in den Huffman-Source-Raum reingeschmissen hast, kodierst du nur die Länge rein.
Mhm.
Damit es eindimensional bleibt. Dann hast du einen zweiten Huffman-Baum, in dem legst du nur Abstände ab. Und dann hast du auch eine Statistik über Abstände. Also du könntest zum Beispiel einen Text haben, in dem sich ganz im Kleinen ständig Sachen wiederholen. Oder du könntest Texte haben, wo alle 20 Kilobyte mal wieder dasselbe kommt. Und das ist auch wieder, mach halt die Statistik. Das kann man alles vorher nicht wissen. Es kommt immer drauf an. Also zum Beispiel bei Bilddateien ist das ja ganz typisch. Angenommen, du hast ein Bild, das ist 640 Pixel breit. Und die nächste Zeile ist genau wie die erste Zeile. Oder fast genau wie die erste Zeile. Wiederholt sich total.
Mhm.
Dann sind die Abstände immer so um die 640. Weil in jeder Zeile ist das, was am nächsten ist, hat ungefähr einen Abstand von 640.
Mhm.
Wenn du allerdings jetzt ein Bild hast, das halt hat 1920 horizontal, dann sind die Pixel, die in der nächsten Zeile der vorherigen Zeile am ähnlichsten sind, eher 1920 Pixel weiter vorne. Das heißt, du musst halt einfach vorhin die Statistik machen und dann kannst du dir auch da wieder einen Huffman-Baum bauen.
Ja. Ja, ich hab das. Mhm. Ich kann folgen und ich verstehe jetzt vor allen Dingen auch, was das zwei Bäume. Das macht total Sinn.
Ja. Oder machen wir es jetzt sogar mal eins einfacher. Angenommen, das wäre jetzt gar kein zweiter Baum. Ich könnte sagen, das, was wir bisher gesagt haben, die extra Codes ab 256 oder ab 257 sind nur die Längen. Dann könnte ich sagen, dahinter lege ich jetzt immer 16-Bit-Abstände. Unkodiert. Einfach nur 16-Bit. Und 0 heißt 0 und 1 heißt 1 und 65.536 heißt halt, ja, diese Zahl. Könnte man auch machen. Dann sind die gar nicht mehr Huffman-kodiert. Aber zumindest habe ich das Zweidimensionale rausgenommen.
Ja.
Aber die kann man eben auch dann nochmal in diesen Baum machen und dann schöne Statistiken drüber machen und sagen, wenn der Abstand 640 in einfach total häufig vorkommt, dann kriegt der einen kürzeren Code. Dann braucht der nicht seine 10 Bit oder sowas, die ich bräuchte, um die Zahl 640 auszudrücken, sondern dann ist es vielleicht der Code 011. Das sind dann nur 3 Bit, wenn der halt sehr, sehr häufig vorkommt im Vergleich zu allen anderen Abständen. Also da baut man sich halt so Diagramme mit den Wahrscheinlichkeiten und der Huffman-Algorithmus, der weiß dann, wie man das sortiert und wie man einen richtigen, optimalen Baum draus baut.
Und das geht dann tatsächlich relativ schnell, ne? Mittlerweile.
Ja, vor allem die SIP-Komprimierung, die vor allem die Referenzimplementierung damals von PKZIP, die war wirklich sehr, sehr effizient implementiert. Die war damals in Assembler für PC. Also das ist eine PC-Technologie, der hat hauptsächlich für MS-DOS das gemacht, in Assembler implementiert und es war deutlich, deutlich schnell. Disketten waren teuer und immer geschaut, alles am besten zu komprimieren. Ich habe anfangs LH benutzt und dann irgendwann ARJ, das war besser. Das war auch ein LZH-basierter, der ein bisschen besser war. Und dann irgendwann kam SIP, der war zum einen irgendwie fast doppelt so schnell bei 3%
Ergebnissen. Das waren dann aber schon, das war dann schon richtig heftig, oder? Ich meine, doppelt so schnell damals muss schon sehr viel weniger Wartezeit gewesen sein.
Ja, na gut, die Diskettenlaufwerke waren auch langsam.
Okay, ja, war spannend. Also
so, ein Detail gibt's noch, also es war noch nicht die ganze Wahrheit. Ein Detail ist noch, diese Abstände. Nehmen wir mal die Abstände oder nehmen wir die Längen. Nee, die Längen sind das bessere Beispiel. Also, so eine Länge von 5 für so, angenommen du hast Text, dann ist eine Wiederholungslänge von 5 ist relativ typisch. Also, das ist so ein Wort oder so ein Wortbestandteil oder sowas. Oder so in der deutschen Sprache, wo einfach so ein paar Silben hintereinander vielleicht mal wieder ähnlich vorkommen. So, vielleicht ist die 5 wirklich das häufigste. So die, ich weiß nicht, ab wo sich das jetzt rentiert. Wahrscheinlich ab 3 oder ab 4 wird der anfangen, wirklich diese Referenzen zu benutzen. 5 ist wahrscheinlich häufig, 6, 7 wird dann schon weniger. Vielleicht ist mal ein langes Wort, das ist dann 10 lang oder sowas.
Haben wir in der deutschen Sprache sehr gerne, lange Worte.
Aber ansonsten, dass mal ein kompletter Satz nochmal wiederholt wird, das ist auch selten. Also jetzt mal nur bei Text, also bei Grafik wäre es wieder total anders. Das ist jetzt so, die Wahrscheinlichkeiten von den sehr großen Längen werden irgendwann deutlich, deutlich unwahrscheinlicher. Ja. Also die werden vor allem exponentiell unwahrscheinlicher. Also vor allem, weil eine Länge von, also angenommen, das ist wirklich jetzt Grafik und da sind wir jetzt über große Strecken, kommen dieselben Sachen nochmal vor, weil in der nächsten, die nächste Zeile ist dieselbe wie die vorherige Zeile. Und dann hast du eine Länge von, wie weit gehen denn die Längen insgesamt? Längen gehen sowieso nur bis 258, sehe ich übrigens gerade. Du kannst keine längeren Längen als 258 machen. Wenn du echt längere Matches hast, dann musst du einfach...
Wo siehst du das gerade? Ich
kann's ist in der Page 11, erste Tabelle, allerletztes Ding in der letzten Spalte.
285.
285 ist der Code, die Länge dazu ist 258.
Ja, tatsächlich.
Also genau dieses Mapping, darum geht es mir jetzt gerade. Also 258 ist sowieso die längste Länge, die du machen kannst.
Ja.
Aber diese Länge ist ja... Also es kommt vielleicht mal eine Länge 256 vor und dann kommt mal eine Länge 258 vor, sagen wir mal. Dann sind beides halt Werte in deinem Huffman-Eingangsstrom, die dann beide einzelne Leaves kriegen in deinem Huffman-Baum später. Ja. Aber die sind sich ja so ähnlich. Also so, dass die 5 einen anderen Wert kriegt als die 6, das ist klar, weil der eine kommt tausendfach vor, der andere kommt tausendfach vor. Die willst du auseinanderhalten. Ja. Aber es kommt eine 250 vor und eine 258 und das... Die kriegen beide sehr lange Codes, weil sie beide nur einmal vorkommen. Aber wenn die beiden zusammengelegt würden, dann könnten sie einen kürzeren Code sich teilen. Also deswegen, weil das Ganze in die längeren Längen einfach exponentiell weniger wird, ist die Codierung so, dass, und das ist genau das, was auf Seite 11 diese Tabelle sagt, wenn du eine Länge hast von 11 oder 12. Also bei 10 ist es noch so, das wird noch explizit als Code ausgedrückt. Wenn du eine Länge von 11 oder 12 hast, dann wird ein Code ausgegeben, das ist nämlich dann der Code 265, also im oberen Bereich über 256. Mhm. Das ist dann der Code 265, der dann bedeutet, das ist eine Länge 11 oder eine Länge 12. Und dann kommt noch ein Bit dahinter, das dann sagt, es ist die 11 oder die 12. Genauso, der Code 266 heißt dann, es ist die 13 oder die 14 und es kommt noch ein Bit, das sagt dann, es ist die 13 oder die 14. Das ist effizienter, als würdest du sagen, der eine ist die 13, der andere ist die 14. Weil 13 und 14 selbst noch einigermaßen selten vorkommen, sodass sie im Baum ganz, ganz nach oben rutschen würden. Aber wenn die beiden zusammenarbeiten, dann gehen sie im Baum sehr viel weiter runter. Aber du musst halt ein Bit extra zahlen. Aber das ist billiger, statistisch.
So, ja, aber das
und das ist das, was eben der PKZip-Mensch
ich wollte gerade sagen, also ich meine, das ist genau ausgerechnet nur beim Code 265, 266 ist.
Ja, und drüber, alles drüber. Also nächste Spalte hier, 267.
Ach, meine Güte, das ist dreispaltig. Ich verrutsche immer in der Spalte. Okay, ja, okay, alles drüber. Und dann gibt es das und dann wird es ja noch heißer hier. Dann wird es ja von 19 bis 22 oder von 23 bis 26.
Genau, und ganz am Schluss geht es dann, der Code 284 heißt, das ist eine Länge zwischen 227 und 257. Und es kommen noch 5 Bit dahinter,
die dann sagen,
welcher ist es denn. Die werden dann noch drauf addiert zu 227.
Okay. Ja, ja.
Und genau dasselbe passiert auch mit den Abständen. Da gibt es nämlich die nächste Tabelle hier auf der Seite 11. Der Code 0 heißt Distance 1. Der Code 1 heißt Distance 2. Code 2 heißt Distance 3, Code 3 heißt Distance 4. Aber Code 4 heißt schon Distance 5 oder 6. Und dann kommt noch ein Bit. Der sagt dann, ist es die 5 oder die 6. Distance 5 ist die 7 oder die 8, kommt noch ein Bit. Und es geht dann hoch bis, der Code 29 bedeutet 24.000 irgendwas bis 32.000 irgendwas und es kommen noch 13 Bit, die dann ganz genau sagen. Also das heißt, gerade bei den Abständen, das kannst du jetzt denken als, das ist der Wertebereich von 0 bis 32.768, das ist nämlich der größte Abstand, den es gibt. Das Fenster ist 32.000, das muss ich eigentlich noch erklären, Sliding Window ist da so ein Konzept. An jeder Stelle, wo du bist, zählen die 32 Kilobyte vor dir als deine Referenz, wo du dir was rausklauen kannst.
Ja.
Aber nicht mehr als 32K, weil du kannst immer nur 32K darstellen mit dieser Codierung. Mhm. Sobald du ein Byte weitergegangen bist, weil du ein Byte wieder abgelegt hast, fällt dir das erste Byte aus dem Fenster raus. Das kannst du dann nicht mehr erreichen.
Ja.
Also wenn der Abstand über 32K wäre, dann bringt dir das nichts. Also wenn es sich sehr selten wiederholt, also wenn du sehr große Dateien hast. Also angenommen, du hättest jetzt zwei 2 Megabyte Texte, die identisch sind.
Ja.
Die klebst du hintereinander und dann wirst du sie zip komprimieren. Das könnte auf die Hälfte runterschrumpfen, kann es aber nicht, weil er immer nur 32 Kilobyte rückwärts sehen kann.
Ja, okay, ja, ja, klar.
Und also deswegen geht es halt bis 32.768 im Abstand. Also der Abstandsraum ist eben von 0 bis 32.768. Und in diesen Raum musst du dir vorstellen, am Anfang ist der gehackt in einzelne Bytes. Und dann irgendwann werden die Bereiche größer. Und ganz am Schluss ist der Bereich sogar hier 8 Kilobyte groß, weil die Abstände, wenn du irgendeinen beliebigen Abstand nimmst, dann soll es gleich wahrscheinlich sein, dass er in einem von diesen Buckets ist. Und die ganz weit entfernten Abstände, da sind die Buckets größer.
Ja.
Weil alle zusammen nur so häufig sind wie die anderen. Um das Ganze nochmal von der anderen Seite zu erklären, warum man denn diese extra Bits hinten hinwirft.
Ja,
ja?
Ich könnte es jetzt nicht erklären, aber ich glaube, ich habe es verstanden.
Du kannst ja, da gibt es einen Podcast dazu. Kannst du dir das nochmal anhören?
Ja, da wird es wunderbar erklärt in diesem Podcast. Ja, ja Michael.
Ja, ich glaube, wir sind durch, oder?
Wir sind eigentlich durch.
Das ist alles, was da. Es steht dann noch drin, also ein bisschen Pseudocode drin, wie das dann dekomprimiert, auch wie man es gut komprimieren kann. Das ist jetzt nicht so spannend. Eine Sache, das ist so ein Detail, das sollte man vielleicht noch nennen. Wenn du ein bisschen Code codierst, und dann rausfindest, das kann ich nicht codieren. Das wird nicht kleiner, weil es einfach vorher schon komprimiert war oder weil es irgendwie optimal ist. Also wenn du, weißt ja, du komprimierst eine JPEG-Datei, wird nicht kleiner. Also wenn du einen sehr guten Algorithmus benutzt, dann kriegt er vielleicht noch mal ein paar Prozent raus, aber du kannst eben nicht Sachen immer wieder kleiner codieren. Kannst nicht eine ZIP nochmal zippen, dann wird sie nochmal kleiner, weil ansonsten könntest du ja alles auf einen Bit runter komprimieren und dann gebe ich dir ein Bit und sage ich dir, was war denn das Original? Kannst du es mir wieder aufblasen, indem du 20 Mal anzippst? Das kann ja nicht funktionieren. Und deswegen kann es eben passieren, dass der einfach mal aufgibt und sagt, wenn ich das jetzt komprimiere, dann wird es im Endeffekt nur länger. Also das ist auch so, aus der Informationstheorie ist es so, kannst du es eventuell kleiner kriegen, aber es muss den Fall geben, dass du es nicht kleiner kriegst und dann wird es sogar mindestens um ein Bit länger. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann sagt er, ich gebe auf, ich will auch den Dekomprimierer, den will ich nicht so belasten, dass der jetzt meinen Algorithmus fährt, sondern ja, dann schicke ich ihm halt einfach die Daten so. Und das kann man immer so blockbasiert machen. Immer wenn der Komprimierer merkt, ja, da geht jetzt gerade gar nichts, dann kann er bis zu 64 Kilobyte einfach als Block so schicken. Deswegen ist alles immer in Blöcke aufgeteilt.
Ja.
Der sagt jetzt, Block geht los und dann kann unendlich viel komprimiertes Zeugs kommen, aber kann auch jederzeit sagen, so, jetzt ist der Block vorbei, weil jetzt kommt ein Zeugs, das, da kann ich nichts machen. Nimm einfach mal das hier. Das sind noch die Blöcke.
Okay. Also ich habe mich schon echt immer gefragt, warum man das nicht noch kleiner kriegt. Aber tatsächlich.
Aber das ist ja der Beweis, oder? Also wenn du immer wieder komprimieren könntest, wird es immer kleiner werden. Am Schluss hast du eine 0 oder eine 1. Und jetzt versuch mal aus der 0 oder der 1 wieder das zu rekonstruieren, was ich dir anfangs
gegeben habe. Bis es dann mal eindeutig ist, aber das ist dann schon so weit. Ne? Also das ist dann schon einmal, wenn du es einmal gezippt hast, dann ist es schon so weit, dass
die
es eigentlich...
Die Redundanzen sind raus. Ja. Es ist fast nur noch Entropie drin. Wenn du jetzt mit dem anderen Algorithmus drüber gehst, dann bist du wahrscheinlich gar nicht mal so gut, als hättest du von Anfang an den anderen benutzt. Denn Zip hat ja das irgendwie schon ein bisschen verschwurbelt in eine Form, wo der andere jetzt nicht mehr so gut damit umgehen kann. Der hätte lieber die Eingangsdaten gehabt. Aber trotzdem, ja, an manchen Stellen kriegen halt die über gute Statistiken und ganz andere Algorithmen oft auch noch was raus.
Ja, sehr spannend.
Ja.
Und das, ja, Zip.
Das war Zip.
Das war Zip. Wahnsinn. Michael.
Keine weiteren Fragen?
Ich habe gerade keine weiteren Fragen. Da werden vielleicht in den Kommentaren dann mal noch welche kommen. Ich versuche das jetzt auch relativ schnell.
Ja, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub.
Du hältst jetzt erstmal noch einen Talk.
Oh ja.
Ja, der kommt
Sie
nämlich
noch.
Ja, und ich... wenn man noch die Möglichkeit hat und das hier hört, ja... Der Talk ist am Tag 4 um 16 Uhr in Saal 1. Und wenn man nicht vor Ort ist, dann gibt es das auch immer noch schön zum Nachschauen.
In der Theorie, wenn das alles klappt. Und
in der Theorie, wenn das mit dir auf der Bühne alles klappt, oder was?
Ja.
Also, macht dich das
wenn
jetzt
ich meine Folien noch fertig kriege.
Ach, die sind doch so gut wie fertig, habe ich gehört.
Ja, so gut wie.
Ja, so gut wie. Michael, ich danke dir.
Gerne.
Und ja, euch auch vielen Dank fürs Zuhören und Kommentare immer gerne. Und ja, ich hoffe, bis zur nächsten Sendung wird es nicht so eine lange Pause, wie das jetzt zu dieser von der letzten geworden ist. Das war nämlich im August. Im August habe ich die letzte aufgenommen. Ganz fürchterlich. Aber ne, Kongress kann man sich nicht entgehen lassen. So, dann vielen Dank und danke fürs Zuhören. Bis demnächst.